Als Lesung haben wir vor diesem Ostertag den Bericht von Matthäus 28, die Verse 1 bis 8. Matthäus 28, 1 bis 8. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat: Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du vom Tod auferstanden bist, dass du für uns den Tod besiegt hast, dass wir im Vertrauen zu dir auch zu denen gehören dürfen, über die der Tod keine Macht mehr hat. Auch wenn wir auf dieser Erde sterben müssen, dann ist für die, die zu dir gehören, doch dieses Sterben der Übergang in die himmlische Herrlichkeit, dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir bitten auch an diesem Ostermorgen, dass das doch möglichst jeder auch für sich weiß, der heute Morgen hier ist oder auch von sonst wo zuschaut und zuhört und dieses Wort hört, dass er für sich Klarheit hat und auch in diesen Tagen in diesem Weg mit dir gestärkt ist, täglich Freude und Kraft daraus gewinnt, dass unser ganzes Leben auch in dieser zunehmenden Finsternis von dieser Kraft und Freude und dem Licht von Ostern geprägt ist. Und alle, die sich für sich noch nicht fest haben, die noch keine Klarheit haben oder vielleicht auch noch wissen, dass sie noch nicht dazugehören, dass sie sich doch ziehen und einladen lassen, auch durch die Botschaft heute Morgen. Du bist auferstanden. Das ist großartig. Und es ist schade um jeden, der nicht in dieser Wirklichkeit mit dir lebt. Und so segne und bewahre du uns alle jetzt unter deinem Wort. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und als Predigttext Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Johannes 20, 11 bis 18. Wo Johannes in diesem etwas ausführlicheren Bericht ganz besonders das Augenmerk legt auf die Begegnung von Maria Magdalena mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Johannes 20, 11 bis 18. Maria aber, nämlich die Maria Magdalena, stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Zum Hintergrund zu wissen, es handelt sich ja um ein Felsengrab und in dieses Felsengrab war ein Steintrog gemeißelt. Der konnte flach sein, der konnte eine Kuhle haben und entweder in diese Kuhle oder auf den flachen Stein hinauf wurde der einbalsamierte und eingewickelte Leichnam gelegt. Also und auf diesem Steintrog, der da drin steht, der Leichnam fehlte, der saß auf der einen Seite zum Haupt, auf der anderen, wo die Füße gelegen hatten, saßen diese beiden Engel. Und diese sprechen zu ihr, zu Maria Magdalena: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ostern, Sorgen, verboten. Das ist das Thema für unseren heutigen Ostergottesdienst. Ostern, das bedeutet Sorgen, verboten. Das wissen an diesem Ostermorgen noch nicht alle, die lernen das gerade. In Jerusalem herrscht im Moment gewaltige Aufregung und Hektik. 2 Tage zuvor, nach jüdischer Rechnung war es der 3., denn der Karfreitag, das war der 1., der begonnen hat. Dann wenige Stunden später beginnt der Sabbat am Karfreitagabend und der 3. ist dann beginnt ab dem Ostersamstagabend, Nacht gewissermaßen. Aber von der Zeit sind es noch nicht mal ganz 2 Tage. Da war Jesus gekreuzigt worden. Um die 9. Stunde, das heißt nachmittags um 3, war er gestorben mit den Worten, es ist vollbracht. Und dann hat alles ganz schnell gehen müssen. Es war, wie gesagt, Freitag, der Tag vor dem Sabbat, da sollen keine Leichen mehr draußen rumhängen. Außerdem war es ja noch ein ganz besonderer, nicht ein x-beliebiger Sabbat. Es war der Sabbat des Passafestes, des größten jüdischen Festes überhaupt, das jetzt in wenigen Stunden anbrechen sollte. Und es ist immer schwierig von unseren Zeitrechnungen, dass wir uns noch mal vor Augen halten, was da ganz genau läuft. Da stirbt also Jesus um 15 Uhr nach unserer Zeitrechnung etwa. Dann stellen die das irgendwann mal fest. Dann kommt ja noch, wenn ich mich recht erinnere, Trupp vom Hohen Rat sagt, ihr solltet den da mal runternehmen. Der verschandelt uns schon den Feiertag und dann sollen sie denen die Füße brechen, der römische Trupp. Und dann stellen sie fest, Jesus ist schon tot. Um sicher zu gehen, wird er noch mit der Lanze in die Seite gestochen. Werden keine Füße gebrochen, denn dem Passahlamm, es muss ein unversehrtes sein. Aber da geht einiges hin und her noch, nachdem Jesus gestorben ist. Da muss noch manches geklärt, geregelt werden. Und Einbruch der Dämmerung, der Dunkelheit, Beginn des Sabbat, dürfte so 19, wahrscheinlich spätestens 20 Uhr gewesen sein. Also da blieb nicht mehr viel Zeit, den Leichnam Jesu abzunehmen, noch irgendwo sinnvoll zu bestatten. Ein paar Stunden. Und nicht die Jünger kümmern sich drum. Die haben sich ja alle längst vom Acker und aus dem Staub gemacht. Es sind 2 angesehene Mitglieder des Hohen Rats. Hat ja auch eine gewisse Pikanterie. Und da sehen wir aber auch die Spannung innerhalb des jüdischen Volks, die bis in den Hohen Rat hineinging. Einerseits war es die jüdische Führerschaft, die Jesus auf dem Gewissen hat, wir haben es am Karfreitag gehört, die gegen den x-fachen, wohl mindestens 4-fachen Versuch des Pilatus, Jesus freizugeben, darauf bestanden hat, dass er unter falschen Beschuldigungen mit Erpressung und Bedrohung umgebracht, ermordet wird gewissermaßen. Aber im gleichen Hohen Rat sind mindestens 2, die es ganz anders gesehen haben und die es jetzt auch wagen, aus der Verborgenheit herauszutreten, in dieser entscheidenden Stunde, wo die Jünger alle weg sind, alle abgetaucht, alle untergetaucht, guckt keine Haarspitze mehr aus der Grasnarbe hoch, sind weg. Und da sind 2 mutige, entschlossene Männer dieses Hohen Rats, die jetzt Farbe bekennen, sich zu Jesus bekennen. Josef von Arimathea, der den Pilatus um Erlaubnis fragt, neue Grabtücher besorgt und dem auch das Grab gehört, ein Felsengrab. Und Nikodemus bringt eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund, das dürften umgerechnet etwa 33 Kilo sein. Da hat er ganz ordentlich zu schleppen gehabt. Mit Myrrhe und Aloe sind übrigens nach Psalm 45, 9 Zeichen des kommenden Messiaskönigs. Da haben sie also einiges zu tun, den Leichnam ordentlich vom Kreuz zu nehmen, den ins Grab zu bringen, das nahe liegt, ihn offensichtlich noch mit diesen 33 Kilo Myrrhe und Aloe irgendwie einzubalsamieren, in Grabtücher einzuwickeln. Und dann können wir uns vorstellen, in der letzten Dämmerung kriegen sie gerade noch miteinander den Grabstein vors Grab gerollt. Und dann fängt auch schon der Sabbat an. Johannes beschreibt es in seinem Evangelium ganz genau. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft. Dorthin legten sie Jesus, weil die Gruft nahe war. Weil die Zeit eben gedrängt hat und Josef von Arimathea offensichtlich dort auch sein Grab hatte, das er neu für sich hatte vorbereiten lassen. Jetzt lässt er den Herrn hineinlegen. Und sie lagen ganz nah beieinander, Kreuzigungsstätte und Grab, kommen wir nochmal drauf. Und dann war schon der Sabbat angebrochen. Nach dem Toten können sie jetzt der Sabbatruhe halben etwa anderthalb Tage nicht sehen, denn bis der Sabbat rum ist, am Samstagabend, siebter Tag der Woche, beginnt dann schon der erste Tag der Woche mit der neuen Nacht. Aber da ist Nacht, da können sie nicht mehr viel tun und so können es die Frauen kaum abwarten, bis endlich der erste Tag auch hell wird. Nach dem Sabbat aber, im Aufleuchten des ersten Wochentages, sagt uns Matthäus 28 wörtlich als Lesung, machen sie sich auf den Weg. Nach Markus 16, die verschiedenen Evangelien ergänzen sich noch mit manchen Detailberichten, scheinen sie wohl manches schon zu Hause vorbereitet zu haben, hatten noch manches an Spezereien, Gewürzen, was sie noch für die Nachversorgung der vermeintlichen Leiche hatten, noch vorbereitet. Manches war zu Hause, manches hat wohl noch gefehlt. Und Markus schreibt, sie haben wohl unterwegs noch ein paar Sachen gekauft, haben also noch ein paar Minuten gebraucht. Und wenn wir so gerade die Evangelien vergleichen, dürfte die Abfolge so sein, die Frauen machen sich auf den Weg. Nach Matthäus durfte danach, als die Frauen schon in Jerusalem auf dem Weg sind, noch die letzten nötigen Erledigungen machen, der Engel kommen. Wälzt den Stein vom Grab, setzt sich drauf, die Wachen fallen erst quasi in Ohnmacht und laufen dann davon. Jesus steht von den Toten auf und bis die Frauen kommen, ist schon Jesus weg und die Soldaten sind weg, die Engel sind noch da. Das geht alles in relativ kurzer Zeit, also vermutlich nicht mehr als eine halbe Stunde, denn so weit ist alte Stadtmauer hinaus bis zum Grab nicht. Ging alles ganz schnell und deshalb, als im Osten der erste Silberstreif am Horizont erscheint, es insgesamt noch dämmerig und dunkel ist, kommen sie auch schon am Grab an. So sagt es Johannes 20,1 am ersten Wochentag frühmorgens, als es noch finster war. Also auch da geht's alles Schlag auf Schlag. So wie Jesus an Karfreitag ruckzuck ins Grab befördert werden musste, halbwegs anständig, geht's am Ostersonntagmorgen ruckzuck Schlag auf Schlag mit hochdramatischen Ereignissen weiter. Da kommen Maria Magdalena zusammen mit einer anderen Maria und noch mindestens weiteren Frauen am Grab an. Johannes berichtet nur von Maria Magdalena. Völlig verstört, in tiefster Trauer sind sie losgelaufen. Wir sehen es daran, sie haben sich noch nicht mal Gedanken gemacht, bevor sie losgelaufen sind, wer ihnen wohl den Stein vom Grab wälzt. Auf diese Frage kommen sie erst unterwegs. So verstört sind sie. Jetzt kommen sie am Grab an. Was ist das? Das Grab ist offen, der Stein ist weggerollt. Sie schauen hinein. Und dann sehen wir kurz drauf Maria Magdalena, wie von Attilas wilden Horden verfolgt, zurückrennen nach Jerusalem. Wenn man die ganze Geschichte anschaut, muss das wieder sehr schnell gewesen sein. Die hat wahrscheinlich gerade mal kurz reingeschaut, rennt dann zurück nach Jerusalem, berichtet es den Jüngern. Petrus und Johannes machen sich auf den Weg. Vers 11 kommt Maria erst dann wieder etwas später nach. Sie berichtet in Jerusalem, Petrus und Johannes, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dass auch Johannes, wenn er nur von Maria Magdalena berichtet, davon weiß, dass es mehr waren, sehen wir in diesem kleinen Wörtlein wir. Sonst hätte Maria Magdalena gesagt, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie sagt aber, wir wissen nicht, waren also mehrere Frauen draußen gewesen. So machen sich Johannes und Petrus auf den Weg. Maria Magdalena folgt langsamer nach, kommt erst wieder am Grab an, als Petrus und Johannes schon wieder auf dem Rückweg sind. Die sind schon wieder weg, schon wieder auf dem Weg zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern. Und jetzt ist Maria Magdalena ganz allein am Grab, völlig erschüttert, am Boden zerstört. Versteht die Welt nicht, steht vor dem Grab und weint. Schlimm genug, dass der Herr Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist. Jetzt können sie nicht mal mehr seinen Leichnam versorgen ordentlich. Jetzt ist der auch noch weg, irgendwo verlegt. Die spannende Frage, sie sieht also ins Grab hinein. Was sieht sie da? War das Grab am Ostermorgen wirklich leer? Ist ja auch unter Theologen eine heiß diskutierte und umstrittene Frage. Was meint ihr, war das Grab am Ostermorgen leer? Nein, es war nicht leer. Es war nicht leer. Es gab jede Menge zu sehen im Grab am Ostermorgen. Nur den einen nicht, das war eine Fangfrage, gell? War gemeint von mir, ja. So bin ich, tut mir leid. Ja. Also, es gab jede Menge zu sehen in diesem Grab. Da waren, Johannes berichtet es auch, fein säuberlich zusammengelegt, die Tücher, die leinernen Tücher und das Schweißtuch, erzählt er dann in Vers 7, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also alles fein säuberlich aufgeräumt. Dachte heute Morgen nochmal beim Durchlesen, auch da sieht man, Gott ist ein Gott der Ordnung. Der hinterlässt kein Chaos im Grab. Da liegen nicht die Leintücher irgendwo wild verstreut, vielleicht von der Kraft der Auferstehung durcheinander gewirbelt. Hätte ja durchaus sein können. Und dann das eine so schräg über dem Stein trug und das Schweißtuch auf der Erde etc. Nein, Gott ist auch in diesen Details unglaublich im Gott der Ordnung. Die Tücher sind zusammengelegt, zusammengefaltet, alles ordentlich hingelegt, wie es eine ordentliche schwäbische Hausfrau auch machen würde. Die geht auch nicht aus dem Haus, ohne dass alles ordentlich ist. Könnte ja der Einbrecher kommen und zieht Unordnung. Furchtbar. Also die Leintücher sieht man im Grab. Und zwei Engel. Also das Grab war gut bevölkert, relativ voll. Das ist nur ein kleines Grab, also wenn wirklich es diese Grabnische ist, die in der Grabeskirche unten zu sehen ist, das spricht durchaus viel dafür. Es ist eine enge, kleine Grabhöhle. Aber eben den einen, den findet man nicht mehr, Jesus. Der ist weg. Da gibt es keinen Zweifel. Der ist auferstanden. So sieht also Maria Magdalena ins Grab hinein, sieht die zwei Engel, wie wir gesehen hatten, einen am Kopf, einen am Fußende der Steinbank, auf der der Leichnam Jesu gelegen hatte. Die Engel fragen Maria, warum weinst du? Und sie sagt, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria sucht einen Toten und findet ihn nicht. Sie ist verzweifelt. Irgendeine schlampige Friedhofsverwaltung hat ihren Herrn verlegt. Gibt es das nicht in unserem Leben auch immer wieder? Wir sehen nichts anderes als ein schwarzes Loch. So wie die Maria Magdalena Tränen überströmt, ins Innerste erschüttert in dieses Grab hineinzieht und eigentlich nur ein schwarzes Loch sieht. Wir sehen ja auch an ihrer Reaktion, sie nimmt die Engel gar nicht wirklich wahr. Die sieht sie nicht richtig. Die sieht nur Finsternis, Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit. Situationen, wo uns auch das Letzte genommen wird, an das wir uns noch hätten halten können. Wo nichts übrig geblieben ist, gar nichts. Ich habe selber in meinem Leben mehrfach erfahren, wahrscheinlich mancher von euch auch, der Herr lässt uns dann immer wieder in Situationen kommen, wo uns jede Krücke weghaut. Und wenn es noch irgendeinen Menschen gibt, außer der eigenen Frau, die hat er mir erfreulicherweise immer treu zur Seite stehen lassen, aber sonst noch irgendwelche Menschen, auf die man Hoffnung gesetzt hat, im entscheidenden Augenblick lassen die einen auch im Stich. Und man hat nichts, worauf man sich stützen könnte, als den Herrn. Aber genau das will er ja. Er will, dass wir uns auf nichts stützen, als auf ihn. Wenn der Boden unter den Füßen wegschwimmt, wie total ist doch diese Hoffnungslosigkeit hier auch bei der Maria Magdalena. Und es ist ja auch eine ganz wichtige und beeindruckende Tatsache, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab zu finden ist, weckt nur bei Johannes Glauben. Der Rest rafft's nicht. So wenig Glauben und so wenig Hoffnung hatten die alle miteinander nach der Kreuzigung Jesu. Alle Hoffnung, aller Glaube war eigentlich komplett atomisiert, in nichts aufgelöst. Keiner kam auch nur von ferne auf den Gedanken, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein könnte. Und die Evangelien berichten es übereinstimmend, als die Frauen ja von den Engeln den Auftrag hatten, den Jüngern zu sagen, er ist auferstanden. Das machen die Frauen auch. Die rennen zurück nach Jerusalem, sagen den Jüngern, Leute, er ist auferstanden. Die Engel haben es bestätigt. Grab ist leer. Was sagen die Evangelisten übereinstimmend über die Jünger? Und sie glaubten ihnen nicht. Sie glaubten ihnen nicht. Und als auch dann der Petrus und der Johannes draußen sind, ins leere Grab schauen, Jesus ist nicht da, sagt die Bibel, nur der Johannes fing an zu begreifen, was da abging. Überraschend, überraschend. Aber wir sehen, wie die hinter einer Glocke der Trauer, der Erschütterung gar nicht mehr wahrnehmungsfähig waren. Auch die fein säuberlich zusammengelegten Grabtücher, noch die Erscheinung der Engel haben sie auf irgendeine Idee gebracht, dass da eine göttliche Ordnung und göttliches Eingreifen dahinter stecken könnte. Und als sie die Grabtücher liegen sahen, da muss man sich doch eigentlich fragen, wer schleppt eine Leiche weg und packt die vorher noch aus? Die nimmt man doch dann, wenn schon, ordentlich als Paket verschnürt unter den Arm und schleppt sie so weg. Packt die nicht ordentlich aus, legt die Leichentücher noch fein säuberlich zusammen und schleift dann die Leiche nackt durch die Gegend. Also eigentlich ein völlig absurder Vorgang. Aber Logik, Kombination war an diesem Ostermorgen die Sache der meisten nicht, sondern vielmehr völlige Ratlosigkeit und Verzweiflung. Die offenkundigen Fakten greifen bei ihnen nicht. Absolut keine Auferstehungshoffnung bei den Jüngern. Ist ganz wichtig, das auch zu sehen. Und deshalb die ganzen Storys, die vom Hohen Rat angefangen, dann erfunden wurden, bis heute in vielen Köpfen schwirren, die Osterbotschaft wurde von den Jüngern erfunden. Es ist wichtig, dass wir es da deutlich sehen. Die Jünger waren in ihrer totalen Verzweiflung, Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit die allerletzten, die auch nur von fernster Ferne daran gedacht hätten, eine Auferstehungsgeschichte zu erfinden. Die hatte in ihren eigenen Köpfen überhaupt nicht einen Millimeter Platz. Überraschenderweise hatten andere schon viel weiter gedacht, der Hohe Rat. Das ist immer wieder übrigens, liebe Geschwister, beschämend für uns als Kinder Gottes und als Gemeinde, dass die gottlose Welt oft in entscheidenden Situationen viel mehr Glauben hat, viel mehr mit dem Eingreifen des Allmächtigen rechnet als die Gemeinde Jesu. Der Hohe Rat, dem hatte am Karfreitagnachmittag nichts Gutes geschwant. Und deshalb waren sie ja zu Pilatus gegangen, hatten gesagt, lass das Grab versiegeln, stell Wachen auf, nicht damit die Jünger kommen, den Leichnam stehlen, hinterher behaupten, der Herr wäre auferstanden. Überraschend, der Hohe Rat hatte die Botschaft Jesu, ich werde am dritten Tage auferstehen. Die hatten es im Kopf und die haben damit gerechnet, da kann irgendwas passieren. Die Jünger haben da gar nicht mehr dran gedacht. Ganz interessant. Hatten die spannende Frage, können wir nur darüber spekulieren, hatte der Hohe Rat wirklich nur damit gerechnet, dass die Jünger kommen könnten, den Leichnam Jesu stehlen, oder haben sie auch mit dem Eingreifen Gottes gerechnet? Denn in ihrer Gottlosigkeit, es waren ja doch Juden, die auf eine 1500-jährige, 2000-jährige und längere Geschichte des Handelns Gottes an ihrem eigenen Volk zurückschauen konnten. Da bleibt trotzdem was hängen, auch wenn man es im eigenen persönlichen Glauben nicht annimmt. Aber ein Wissen um diesen allmächtigen Gott, der Wunder tut, das dürfte auch in den Herzen derer im Hohen Rat, die eigentlich in der Auflehnung gegen Gott lebten, durchaus da gewesen sein. Also ich vermute, die wussten auch im Innersten ihres Herzens, haben die mindestens die Möglichkeit eines Eingreifens Gottes nicht ausgeschlossen und wollten dem mal sicherheitshalber einen kräftigen Riegel vorschieben. Als könnte man dem lebendigen Gott mit dem Grabstein und ein paar menschlichen Wachen einen Riegel vorschieben. Aber eben außer Johannes hat noch keiner begriffen, was passiert ist. Noch herrscht Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, auch bei Maria Magdalena. Und dabei, liebe Geschwister, steht sie unmittelbar vor dem wahrscheinlich schönsten, tiefsten, ergreifendsten Augenblick ihres Lebens. Auch das ist wichtig zu sehen, dieses unmittelbare Beieinander. Dieser Blick ins Grab, dieser Blick ins totale Nichts, ins totale Schwarz, wo nur Abgrund und Bodenlosigkeit, der Verzweiflung, der Trauer ist. Wir sind ja immer noch auf dem Berg des Heils. Das Grab liegt dicht bei der Kreuzigungsstelle, hatten wir vorhin schon gehört, weil es ja auch ganz schnell gehen musste, vermutlich so nah beieinander, dass beide innerhalb der Grabeskirche in Jerusalem liegen. Und das ist eben der Berg des Heils, der Ort des Vertrauens, der Berg, an dem das Handeln Gottes zu sehen ist. Und der ist immer für die eine oder andere Überraschung gut. Und das soll jetzt Maria Magdalena auch gleich erleben. Noch ganz in Tras, erstarrt, verschleiert von den Tränen, blockiert im Denken, von der Trauer, von der Gegenwart der Engel völlig unbeeindruckt, wundert sich gar nicht, wer die sind und was die da im Grab machen, scheint die als Engel gar nicht zu erkennen und wahrzunehmen, wartet auch gar nicht ab, ob die auf ihren Satz, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben, ob die darauf noch was sagen, denn eigentlich steckt in dieser Feststellung ja auch eine Frage, vielleicht wissen ja die beiden Typen da im Grab mehr. Die sind ja am Ort des Geschehens, vielleicht haben die ja was mitgekriegt. Aber das nimmt sie gar nicht wahr, die dreht sich schon wieder um, wie wir sehen. Maria Magdalena hat ganz nur einen Gedanken, sie haben Jesus verlegt, ich muss ihn finden. Übrigens, ich weiß nicht, haben heute Morgen schon welche Ostereier gesucht? Oder es noch vor? Hat übrigens darin seinen Brauch, seinen Ursprung. Dass man Ostereier, Osterhasen, Osternester sucht, mehr Geschenke gab es früher zu Ostern nicht, auch in meiner Kindheit noch nicht, kam erst später mit dem Wohlstand. Und natürlich auch typische Zeichen der Auferstehung, Ostereier und so weiter, haben durchaus einen geistlichen Sinn, auch wenn sie in der Bibel nicht vorkommen. Und das Suchen, das spielt diese Suchen, Maria, die Verzweiflung, sie haben meinen Herrn verlegt, jetzt muss ich den suchen. Und deshalb sucht man an Ostern das, was man vorher verlegt hat, ja. Und so will sie jetzt den Herrn suchen, dreht sich mit tränenverschleierten Augen um, wie gesagt, von den Engeln vom Grab weg, will wieder weggehen und wahrscheinlich zwischen den Gartengräbern irgendwo suchen, ob sie da irgendwo den Leichnam Jesu rumliegen sieht. Und da steht einer, der fragt sie, interessanterweise mit genau den gleichen Worten wie vorher die Engelfrau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria sieht sich noch ganz allein in ihrer Not und der Herr Jesus ist schon längst da. Der spricht schon mit ihr, der steht schon bei ihr. Sollte auch uns Mut machen für ähnliche Situationen, wir dürfen es immer wissen. Wenn wir nur Grab, Finsternis, Trostlosigkeit sehen, der Herr Jesus ist längst da. Steht schon hinter uns. Jesus hat sich unserer Not schon angenommen, auch wenn wir es noch gar nicht merken. Maria denkt, es sei der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Eigentlich wörtlich interessant. Das griechische Wort heißt nicht zurückholen, wäre ja die Logik. Irgendeiner hat ihn rausgeschleift, jetzt muss er ja wieder zurück. Nein, das griechische Wort heißt eigentlich wegtragen, fortschaffen, beseitigen. Offensichtlich war Maria der Meinung, dass Jesu Leiche jetzt irgendwie doch im Weg war. Vielleicht dachte sie, dass der, der das Gartengrab zur Verfügung gestellt hat, sich jetzt vielleicht doch anders überlegt hat und will das Grab dann doch lieber für sich und hat die Leiche rausschaffen lassen. Jetzt hat man ihn irgendwo hinter die Hecken in den Graben geworfen und da liegt er nun rum. Und sie muss ihn jetzt bergen, wegbringen, irgendwo anders hin in Sicherheit. So dürfte die Aussage zu deuten sein. Und deshalb hat sie sich auch schon wieder von diesem Mann, von dem sie denkt, es sei der Gärtner, weggedreht. Sie will jetzt eilig los in den Garten und suchen. Trotz allem muss ich sagen, in dieser ganzen Panik finde ich Maria Magdalena beeindruckend. Sie hat ein klares Ziel. Die sitzt jetzt nicht zu Hause rum und heult, die tut was. Auch wenn es in panischer Verzweiflung etwas einlinig ist von ihrem Denken gerade und so weiter. Aber sie sieht ein Problem und arbeitet sehr konsequent, zielstrebig, tatkräftig an der Lösung. Die Leiche ist weg, wie kriege ich die wieder? Mitten in diese panische, aber zugleich praktischen Überlegungen hinein erklingt wieder die Stimme, Maria. Maria, sie kann es nicht fassen. Jetzt erkennt sie die Stimme. Ganz heiß strömt es durch ihren Körper. Sie wendet sich um, sagt Vers 16. Also wir sehen, sie hatte sich schon wieder weggewandt. Die war immer schon, bevor irgendwas passieren konnte, war die schon immer wieder weg. Auch für uns wichtig, liebe Geschwister, auch unsere Gefahr, weiß ich selber als aktiver Mensch, der vorwärts drängt in seinem Leben immer wieder. Wir bringen dem Herrn irgendwas und dann sind wir schon wieder weg. Ja, bevor der Herr überhaupt Zeit hat zu handeln. Der Herr lässt sich halt auch manchmal Zeit, manchmal auch viel Zeit. Wir können es nicht abwarten, haben uns schon wieder abgewandt, wieder ans Werk gemacht, die Ärmel hochgekrempelt und kriegen gar nicht mehr mit, was der Herr eigentlich tut und tun will. Sie wendet sich wieder um und sieht, es ist Jesus, Rabuni. Rabuni ist alles, was sie sagen kann. Die Bedeutung ist etwas unklar, hat sicher was mit Meister, Rabbi zu tun, könnte eine Form sein, die besondere Verehrung zum Ausdruck bringt. Hoffnung kommt im Neuen Testament interessanterweise sonst nur noch einmal vor beim blinden Bartimäus. Jericho, als der Jesus kommen hört, dann ruft er nach Jesus und dann fragt Jesus ihn, was willst du? Und dann sagt Rabuni, das gleiche Wort, kommt nur zweimal vor, hier und bei Maria Magdalena. Rabuni, dass ich wieder sehe. Hoffnung, Achtung, Liebe in diesem Begriff. Rabuni, Jesus ist da. Und seht ihr, wie dann alles umschwenkt, könnt ihr euch das vorstellen, was da in der Maria Magdalena in dieser einen einzigen Sekunde vor sich geht. Eben noch abgrundtiefe Finsternis. Und jetzt Rabuni, Jesus, du bist da. Wieder Licht und Wärme und Geborgenheit und Freude in dieses Leben hineinbricht. Von einer Zehntelsekunde in die andere. Alles wieder in Ordnung. So ist es, liebe Geschwister, wenn der Herr eingreift. Denk, durfte auch schon mancher von uns erfahren, wie der Herr so von einem Augenblick auf den anderen eine Situation komplett wendet. Im Moment noch Angst, vielleicht existenzbedrohende Nöte und im nächsten Augenblick ein Eingreifen Gottes. Mein leiblicher Bruder hat mal in einer solchen Situation, wo der Herr in unser Leben eingegriffen hat, gesagt, da lauft doch Scheiße der Berg auf. Sorry, er hat es wirklich so gesagt, aber versteht, normalerweise läuft die wie das Wasser halt einen Berg runter, dem Gesetz der Schwerkraft folgend. Da lief sie den Berg rauf, weil beim Herrn kein Ding unmöglich ist. Von einem Augenblick zum nächsten, alles ganz anders. Und deshalb, liebe Geschwister, Ostern, Sorgen verboten. Ostern, das ist der Tag, an dem wir feiern, dass alle menschlichen Vorstellungen gesprengt sind. Alle Sorgen, alle menschlichen Überlegungen, alle Pläne der Frauen haben sich mit einem Schlag in Luft aufgelöst. Alles umsonst. Auf dem Weg zum Grab hat sie ja, wie gesagt, die Frage bewegt, wer wälzt den Stein weg? wie sie hinkommen, sehen sie, der Stein ist schon weg. Gott hat schon eingegriffen. Ein Hoffnungsschimmer könnte aufkeimen, aber sie begreifen es nicht. Geht es uns nicht oft auch so, liebe Geschwister? Da haben wir schon Indizien des Handelns Gottes, aber wir sind noch mit unseren Nöten so blockiert, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Wir betrachten unser Leben unter rein menschlichen Gesichtspunkten. Neige ich auch dazu. Ein lieber gläubiger Freund hat vor vielen Jahren mal gesagt, bist du eigentlich Mathematiker oder Pastor? Weil ich gesagt habe, das ist so oder so, wird es in so und so viel Prozent. Ja, man wägt ab in existenziellen, bedrängenden Situationen, was könnte wie passieren. Wir wissen ja auch nicht, was der Herr tut. Habe ich halt mal so menschlich überlegt, was könnte passieren, wie sehen die Wahrscheinlichkeiten aus, fragt er mich, hat mich tief getroffen, war völlig berechtigt die Frage, bist du eigentlich Mathematiker oder bist du Pastor? Ja? Rechnen wir mit menschlichen Möglichkeiten oder rechnen wir mit Gottes Möglichkeiten, mit seinem Eingreifen? Müssen wir unser ganzes Leben lang dran arbeiten? Ist uns nicht in die Wiege gelegt in einer in Sünde gefallenen Welt? Aber im Vertrauen auf den Herrn arbeiten wir dran. Es braucht lange, bis wir lernen, in den Wirklichkeiten Gottes zu denken und zu handeln. Die Frauen haben Salböl gekauft, um eine Leiche einzubalsamieren. War gut gedacht, kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Aber es war nicht nötig. Ist ja gar nichts mehr da, was sie einbalsamieren könnten. Er ist auferstanden. Menschlich betrachtet berechtigte Überlegungen, Pläne, Handlungen, aber wir sehen, vieles, was wir menschlich durchaus vernünftig, berechtigt planen und überlegen, hat Gott durch sein Handeln längst überflüssig und unnötig gemacht. Ostern ist das Ende aller Sorgen. Seit Ostern müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, mehr noch seit Ostern dürfen wir uns keine Sorgen mehr machen. Seit Ostern sind Sorgen verboten, mit 3 Ausrufezeichen. Die Bibel sagt es, sorgt nicht, Ausrufezeichen. Ja? Der Herr ist auferstanden und sorgt für uns. Gerade auch in diesen Zeiten, liebe Geschwister, dürfen wir das mit nach Hause nehmen. Darf das auch die Zukunft für uns prägen, auch nach 2 Jahren Corona-Terror, der viele in schwierige Zeiten in existenzielle Not gebracht hat. Auch nach der ominösen Flut im Ahrtal denken wir an die Menschen, die heute noch um ihre Existenz kämpfen und so viele offene Fragen um das ganze Geschehen sind. Aber auch da gilt's. Der Herr ist da, für den, der auf ihn vertraut. Mitten in der Preistreiberei und Kriegstreiberei dieser Tage. Man muss ja erschrecken, auch wenn wir auf die Herrschenden in Berlin und so weiter schauen, was für eine Kriegstreiberei da ist. Und wie sie jetzt denn auch darüber nachdenken, nach dem Gas auch das Öl zu boykottieren und ihrem eigenen Volk nach dem Gashahn auch noch den Ölhahn und anderes zuzudrehen, was anderes ist ja nicht. Und wir alle sind davon betroffen und wissen nicht, was dieses Jahr, das nächste noch kommt und wie vielen die Existenz bedroht wird. Und wenn dann so saloppe Sprüche kommen, wie wir hungern und frieren für den Frieden. Ich befürchte, das mit dem Hungern und mit dem Frieren könnte für viele sehr bedrohliche Realität werden. Das mit dem Frieden befürchte ich eher weniger, denn sie wollen den Krieg, so wie es aussieht, und treiben ihn voran. Aber in alledem, was in diesen Tagen keinen von uns unberührt lässt, auch manchen von uns in Trost und Hoffnungslosigkeit, in Angst und Verzweiflung stürzen mag, nehmen wir es mit heim. Ostern heißt Sorgen verboten. Dem Herrn bringen wir unsere Not. Und wenn wir sie ihm gebracht haben, dann machen wir es nicht wie Maria. Wir wenden uns nicht sofort wieder ab. Wir bleiben mit dem Blick auf den Herrn gerichtet und warten, bis er eingreift, auch wenn es ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert. Ostern, Sorgen verboten. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns das auch mit dickem Rotstift in unser Leben schreibst, Sorgen verboten. Und dass es gerade in diesen Tagen so wichtig ist, wenn alles gut läuft, dann nehmen wir diese Dinge gar nicht so wichtig, dann haben sie auch gar nicht so viel Bedeutung praktisch für unser Leben. Es läuft ja eh gut und wir brauchen uns wenig Sorgen zu machen, die Gefahr besteht kaum. Aber in solchen Zeiten, wo so viele Nöte auf uns einstürmen, so viele Gefahren auf allen möglichen Seiten drohen, kaum der nächste Tag noch vernünftig planbar ist mit allen Risiken und Unwägbarkeiten, jede Entscheidung eigentlich menschlich betrachtet zum reinen Glücksspiel wird, weil niemand weiß, wie es morgen aussieht. Da schreibst du es uns mit ganz dickem Leuchtstift in unser Leben. Sorgen verboten, werft eure Sorgen für mich und richtet uns den Blick auf dich, den Auferstandenen, der nicht nur den Tod überwunden hat, sondern auch alle unsere Nöte, dass du uns vorausgehst. Und dass wir es doch auch mit nach Hause nehmen. Du weißt auch um jede Situation von uns, wo jeder gerade steckt und wo gerade über ihm manche Meereswoge zusammenbricht, über seinem Leben, wo manches Schifflein vielleicht aussieht, als wolle es kentern und untergehen. Dass wir wissen, auch wenn du wie zu schlafen scheinst, wie bei den Jüngern auf dem Schiff, dass du doch in Wirklichkeit da bist und hellwach. Und ein Wort von dir genügt und jede Not muss sich zum 180 Grad wenden. Und was eben im Moment noch aussah wie Vernichtung, in deinen Händen zum Segen, zum überströmenden Segen werden muss. Und so dürfen wir auch nach Hause gehen in diese Woche, in diesen wunderschönen Ostersonntag mit unseren Familien, in die Zeit, die vor uns liegt und wissen, wir gehen dir nach. Und die Wege mit dir sind Wege des Segens. Und dass diese Gewissheit unsere Herzen auch jeden Tag weiterhin mit Ruhe, mit Frieden und Freude erfüllt. Und bitten dich nochmals für die, die noch nicht so weit sind, dass sie doch nicht zögern, sich auch mit dir auf diesen Weg des Heils und des Segens zu machen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.